dust. Once he was a great one, now he's dull and rust. And all the tears he's crying, can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone.
Ja, hallo liebe Zuhörer, ihr hört den Nerd Alert auf dem freien Senderkombinat zu empfangen über 93,0 Antenne oder 101,4 Kabel. Und live, glaube ich, ne? Aber da fragt mich bitte jetzt nicht mehr, wo das zu empfangen war. Heute sind wir 4 Personen, live vor Ort, aber zugeschaltet werden wir noch mehr sein, ne? Wer ist denn heute alles da?
Ja, also ich bin's, der Nerd 5.
Nerd 2 hoch 3. Und Nerd findet sein Mikro nicht.
Hi, Nerd 6 ist auch dabei.
Der muss gerade rödeln und ich bin Nerd 2. Wir werden heute zunächst ein bisschen über Google Wave reden. eine ganz spannende technische Entwicklung, die Google da mal wieder an den Start legt. Hatte, glaube ich, auch länger nichts mehr, ne? Also in dem Ausmaß meine ich jetzt,
wie das war. Nicht großes.
Ja, genau. Dann wollen wir ein bisschen auf die Hardware springen und wollen mal ein bisschen gucken, welchen Spaß man mit RISC-Prozessoren haben kann. Und dann gibt es im zweiten Teil dieser Sendung, werden wir mit Schweizern übers Internet kommunizieren und euch alle daran teilhaben lassen. Und zwar mit einem Hackerfunk aus der Schweiz.
Ja, von Radio Lörer. In Zürich senden die beide, Zantran und Venti, werden das sein, die Xtran und Venti. Und mit denen wollen wir ein bisschen darüber reden, ne, wie sich halt die Nerd-Szene in der Schweiz von unserer norddeutschen Nerd-Szene hier unterscheidet. Aber wie gesagt, erstmal ein Kessel Buntes und ich glaube, laut Sendeplan kommt jetzt gleich auch nochmal erstmal Musik, ne?
Genau, also wir kriegen schon mit, es gibt was Neues, wir haben richtige Sendepläne. Mal gucken, ob wir uns auch daran halten.
Ja, ich wollte noch sagen, das Album, das wir euch heute in der Sendung vorstellen, das ist 8-Bit Lagerfeuer von Pornophobie. Und ich glaube, an die 8-Bit-Zeit erinnern sich echte Nerds immer noch gern zurück, obwohl den Titel Lagerfeuer finde ich eigentlich ein bisschen unpassend, weil so CPU-Grillpartys feiert man ja eher mit den heutigen Prozessoren. Die 8-Bit-Prozessoren damals, die wurden ja noch gar nicht so heiß. Aber nichtsdestotrotz hauen wir jetzt für euch rein Space Invaders. Ich meine, wer kennt es nicht, dieses kleine lustige Spiel, ne? Und ich spiele das jetzt von CD ab. Und das mache ich zum ersten Mal. Also wundert euch
nicht. CD, dieses Medium aus den 90ern.
Oder diese alten Digitalmedien.
Manche mögen sich noch erinnern.
So, aber jetzt bin ich bereit.
Take me home. Can you take me home? Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I can you take me home?
Sind wir wieder, der Nerd Alert. Eine Welle geht durchs Internet.
Noch nicht, aber Google vielleicht im Laufe des Jahres.
Und der Laie, so wie ich, fragt sich, hat Google da jetzt wirklich wieder was Tolles an Start oder versuchen sie nur Microsofts Office-Suite was entgegenzusetzen? Aber ich habe ja hier kompetente Leute vor Ort.
Fangen wir mal mit der Geschichte an, oder?
Ja.
Also vor gut 10 Tagen hat Google auf der I.O., Google I.O. Developer Conference, halt in so einem kleinen Talk, der aber nachher irgendwie schon eine Welle geschlagen hat, so wie du gerade sagtest, ein neues Produkt vorgestellt, was es allerdings noch nicht wirklich für jeden gibt, sondern erstmal nur für die Developer, die da halt eingeschrieben waren.
I.O. ist deren sozusagen, ist deren Hausmesse.
Es ist die Entwicklerkonferenz von Google, genau.
Ich weiß nicht, in welchem Zyklus findet die statt?
Ich meine jährlich oder sogar mehrfach jährlich.
Also wenn man eingeschriebener Google Developer ist, dann kann man halt auf diese Messe gehen und sich da irgendwelche Talks anhören. Und einer dieser Talks war halt auch von den beiden Rasmussen-Brüdern, die früher das Google Maps schon entwickelt hatten, bevor sie dann irgendwann aufgekauft wurden von Google. Wie hieß die Firma? Ist auch egal.
Doch, einen Namen vergessen.
Genau, das sind so zwei, vom Wortstamm her wahrscheinlich denen.
Where to Tech.
Mhm. Leben aber wohl in Australien und sind da halt in dem Google Developer Team. Und die haben auf eine sehr nerdige Art und Weise halt mit so einer kleinen Bühnenshow dieses Google Wave gezeigt. Das ist noch sehr Beta und sicherlich ändert sich vielleicht auch das eine oder andere noch, das werden wir vielleicht in einem halben Jahr wissen. Aber so... Es ging auch eine ganze Menge schief während der Präsentation. Also man kann sich das Video angucken, es hat Unterhaltungswert auf jeden Fall. Sachen, die halt nicht funktionierten, haben sie dann irgendwie sehr cool überspielt. So irgendwie so, okay, jetzt tanzen wir noch ein bisschen auf der Bühne und so.
Kann man für seine eigenen Vorträge was lernen?
Ja, so wenn man sich das bei Microsoft oder bei Apple vorstellen würde, so eine Konferenz, die würde so da nicht ablaufen.
Also schon, ja, aber das, also Steve Ballmer hat auch schon getanzt.
Ne? Ja, genau, zur Motivation.
Der famose Monkey Dance.
Und die haben halt auf der Bühne mit zwei, drei Laptops diese neue Google Wave-Applikation gezeigt.
Also Google Wave ist grundsätzlich, also sich zum Ziel gemacht, nicht weniger zu tun, als alles zu revolutionieren. Nämlich die Kollaboration im Web als solche und E-Mail und Chat und Terminabsprachen und gehen wir ins Kino oder nicht.
Ja, aber kannst du jetzt mal in einem Satz sagen, was es wirklich überhaupt ist? Ich meine, wir haben...
Also, das hat er gerade gesagt, E-Mail und Chat und Wiki.
Also
und
alles neu, alles besser, alles über Google.
Alles neu, alles besser, nicht nur über Google. Google Wave basiert auf offenen Protokollen. Im Hintergrund läuft wieder unser bekanntes XMPP, aka Jabber. Damit werden die Server miteinander verbunden und dann kann man da Bots bauen mit JSON, ganz normalen Web-Techniken, die man kennt. Und Google will auch ihre Implementierung möglichst bald komplett open sourcen.
Und im Grunde genommen geht es doch darum, gemeinsam Sachen im Web zu machen. Also Termine planen, Dokumente schreiben. Man könnte theoretisch Blog, Newsartikel gemeinsam schreiben, die ständig updaten, auf dem Laufenden halten. Eigentlich so ein bisschen Twitter hoch drei, ne?
Also vielleicht kennt jemand Etherpad oder SubEtherEdit, diese Echtzeit-Editoren, mit denen man mit mehreren Leuten an einem Dokument rumarbeiten kann. Das ist mittlerweile sehr komfortabel geworden, aber Google Wave nimmt dieses Konzept und setzt noch ganz gehörig einen drauf. Also man kann nicht nur in einem Text miteinander arbeiten, sondern man kann wirklich Rich Text miteinander bearbeiten, sehr gut. Es gibt Module, es gibt Bots, es gibt Plugins und alles ist in Echtzeit und kann auch so eingebettet werden. Also
wahrscheinlich auch nicht nur an dem Dokument arbeiten, sondern auch sich austauschen.
Genau.
Videoconferencing, anrufen.
Wir können ja mal kurz beschreiben, wie man das also als End-User benutzen würde. Ich würde normalerweise jetzt so im klassischen Sinne mir überlegen, wie ich dich jetzt zum Beispiel erreiche. Ich schicke dir eine Mail oder ich jabber dich an oder ich schreibe dir einen Brief oder das geht mit Google Wave, glaube ich, nicht. Briefe schreiben, aber
noch nicht.
Ja, das ist einfach in diesem Sinne noch gar nicht die Frage, über welchen Weg ich erreiche, sondern ich starte bei mir selber eine Welle, also eine Wave. Das heißt ja nicht mehr eine Mail schreiben oder eine Jabber-Konversation aufsetzen, sondern ich mache eine Wave auf. Und ziehe dich dann praktisch als Rezipient mit dann zu, wenn ich irgendwie das mag. Ich kann auch noch einen dritten, vierten, zehnten mit hinzuziehen und schreib einfach los. Und kann dann eigentlich sagen, okay, ich bin fertig. Du bekommst gleichzeitig schon die Mitteilung, da geht gerade eine Wave auf dich zu. Und du kannst, wenn du schon reinklickst, bevor ich sage, ich habe fertig, auch schon das Dokument entstehen sehen. Ja. Das Ganze halt wirklich über dieses XMMP-Protokoll, was NERD 2 hoch 3 schon eben gerade erwähnte. Also das heißt wirklich instantan. In dem Moment, wo ich ein Zeichen schreibe, wird dir das auch schon übermittelt. So wie man das halt bei Java kennt. Da ist es zwar so irgendwie, du siehst nur, wenn ich was schreibe und wenn ich den Send drücke, kriegst du auch die komplette Nachricht. Aber ja, wirklich Bit für Bit, Byte für Byte wird dir dann auch gleich über das XMMP-Protokoll geschickt.
Da fällt mir gerade eine kleine Seitenexkurs auf. Die ersten Instant Messenger liefen ja auch so, dass sozusagen wird direkt die Buchstaben einzeln übertragen wurden. In der Regel wurden die nicht angezeigt damals, bis die Person Return gedrückt hatte, sodass man auch wieder was löschen konnte. Mhm. Es gab aber, man konnte leichte modifizieren, dass man auch vorher, und dann konnte man auch schon, weißt du, es gab dann immer ja so, dass Leute schon mal was schrieben, dann fiel ihnen irgendwie auf, so,
oh, okay, nee, das ist vielleicht noch unglücklich.
Oder so, oder da Audi mich gerade doch als Vollspacko, und dann haben sie das wieder weggemacht, und da konntest du wunderbar mal mitlesen, was die Leute eigentlich irgendwie da gerade reinschreiben.
Also die Frage kam auch auf, und die meinten, ja, also wir können das implementieren, dass praktisch irgendwie erst beim Return das auch überschickt wird, ne, oder wirklich instantan rübergezogen wird.
Ja, so ist es ja bei Java, aka XMMP.
Wenn ich, es gibt da eine kleine Checkbox, dann die sagt, das hier möchte ich gerne in Ruhe fertig schreiben, und dann klickt man auf, ja, jetzt fertig senden, und dann sehen es alle anderen.
Okay, wenn du allerdings gar nicht selber Wave-User bist, sondern eine Mail-Adresse praktisch nur in dem Account hast, den ich da benutze für dich, dann bekommst du es praktisch klassisch per Mail. Mhm. Ja? Also in dem Moment, wo ich dann sage, ich habe fertig mit dem Dokument, kriegst du einfach eine Mail geschickt, so wie man das kennt. Da kann man sich ja natürlich auch noch was überlegen, okay, der kriegt ein PDF zugefaxt oder was man sich da auch reindenken möchte. Es gab nachher auch in der späteren Präsentation ja so Bots, die habe ich dann damit reingezogen, und dann taucht das gleich automatisch bei mir im Blog auf, wenn ich fertig bin oder wenn ich möchte in einem Twitter-Feed oder so. Ja, also was sie so an Kollaborationsmechanismen gezeigt haben, ist, also ich kann Teile überarbeiten, so wie man das in Word auch kennt, irgendwie mit diesem Überarbeitungsmodus, wo ich dann auch noch nachvollziehen kann, wer was geändert hat. Ich kann Teile kommentieren, also wirklich in den Absatz reinspringen und sagen, hier, aber ich bin der Meinung, dass, aber gar nicht an dem Text was zu ändern. All das ist reversibel und auch auf einer Timeline zu sehen. Also wer hat was wann geändert, und man kann, das hatten sie allerdings nur erzählt, dass sie es machen wollen, auch später, ja, so wie in einem Versionssystem, Sachen wieder rausnehmen oder nach hinten stellen oder vorne ziehen. Also jegliche Änderung am Dokument auch verschiebbar machen, ne? in der Zeit.
Da auch ganz interessant, das geht wirklich mit einzelnen Dokumentenblöcken. Die können dann auch teilweise wieder upstream gemerged werden. Also es können mehrere Leute an einem großen Dokument zusammenarbeiten, in Einzeldokumenten. Das wird dann irgendwo gemerged, wie man es von bisherigen Versionskontrollsystemen kennt, aber mit einem schönen UI und intuitiv. Und es funktioniert einfach. Das war schon sehr eindrucksvoll.
Wir haben jetzt sehr auf Dokumentenebene, also soweit ich das am Rande dann jetzt mitbekommen habe, steckt da aber ja viel mehr Möglichkeiten der Mitarbeiter. Es gab, glaube ich, so eine Demo-Anwendung, so ein Schachspiel zum Beispiel. Also das muss gar nicht wirklich Text auf dem Leisten Blatt Papier sein, sondern können jegliche Form auch von Steuerungsoberflächen sein.
Genau, also da war zum Beispiel die Idee, dieses Schachspiel ist ja eigentlich nur eine Zustandsänderung an einer bestimmten Matrix. Irgendwie, ich ziehe jetzt mal wegen Bauernfeld nach vorne. Das ändert an dem Dokument was. Wenn ich jetzt mal so aus Entwicklersicht komme, dann muss ich sozusagen an den Wave-Server übergeben, ich habe jetzt hier eine Statusänderung, und der Wave-Server unterhält sich halt mit den anderen Wave-Servern, die über die Konfiguration dann miteinander verbunden sind, und schickt dann praktisch diese Statuswechsel-Events an die anderen Server, und die müssen das praktisch empfangen und dann nachziehen. Und so kann man sich, also so funktioniert es für Text, so funktioniert es auch für ein Schach oder für ein Sudoku, ja, halt einfach diese Textbearbeitung ist jetzt nicht, dass da wirklich ein Textfile über hin und her geschickt wird, sondern es werden wirklich Events rüber geschickt.
Und ist denn dann, für die wie ihr euch das schwanke, ist das Dokument sozusagen das verbindende Element? Oder ist, also ich stelle mir gerade vor, es kann ja, also, oder ist es dann sozusagen wie so eine Gruppe, die man aufmacht? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, jetzt will man neben diesen Sachen, will man noch Notizen und noch Aufgaben, die sollen aber nicht im Dokument verwaltet werden, sondern nebenbei. worüber weiß er, welche Gruppe zu welchen Sachen gehören? Also bildet man so, ist das sozusagen, dass ich erst eine Gruppe, also wie so einen Raum aufmache und sage, in diesem Raum arbeiten die Leute jetzt zusammen und da werden Dokumente erstellt, oder ist so ein Dokument das, wo ich sage, wer zugefahren darf?
Ja, das ist dann die
Wave. Wave.
Okay, also das ist dieser schon das Meta-Dokument, ja. Mhm. Und was da drin ist, ist im Endeffekt XML und ob das jetzt in diesem Unterbaum nun jetzt ein Rich Text ist oder ein Videolink oder eine Schach-Applikation, das ist eigentlich irrelevant.
Es gibt auch immer verschiedene Ansichten, also nicht nur die Bearbeitungsansicht, wo dann sämtliche Plugins und Bots drin sind, sondern denen kann man auch sagen, so, jetzt hätte ich gerne eine schöne Darstellung. Und dann werden einfach alle Kommentare rausgeschmissen oder Bearbeitungsoptionen gehen weg. Und dann hat man HTML-Output.
Ich finde das ja vor allen Dingen sehr spannend, wie sich das Protokoll XMPP irgendwie immer weiterentwickelt. Und was ganz sicher irgendwann auch die ganzen proprietären Messenger-Protokolle irgendwie beiseite schieben wird, weil es auf einmal mächtiger und sehr klug durchdacht ist. Was ich ja sehr schön an dem Protokoll finde, und das hörte sich ja am Anfang so an, als ob das auch angedacht ist, dass es nicht nur über Google-Server immer laufen soll, ist ja der, dass es dezentral funktioniert.
Also, ja, also im Endeffekt genauso wie Java-Server, zum Beispiel der vom CCC, der ist ja recht bekannt, kannst du dir dann halt auf deinem Host auch so ein Teil installieren und hast dann deine gewohnte Mailadresse, was ich nerd2@java.nerdalert.de, und verbindest du dich mit jemandem, der meinetwegen bei der Bertelsmann-Gruppe oder wo auch immer sitzt und hat auch so ein Teil, Server to Server, ne? Also die reden dann miteinander und es gibt da nicht einen zentralen.
Ja, das ist super, weil ich denke, darin liegt die Zukunft.
Ja klar, jeder hat ja Angst, aber auch natürlich vor Google, deren Hauptaufgabe ja Datensammlung ist, dass das da zu viel in deren Händen liegt. Das haben die gleich, glaube ich, im zweiten Satz gesagt, irgendwie, das ist alles dezentral. Aber natürlich muss man schon aufpassen, was da unten drunter alles redet miteinander. Weil gerade diese ganzen Erweiterungen, also was man sich so an Bots, an Bot-Technologie bauen kann. Also das heißt, ein Roboter, der auf dem Server lebt und Aufgaben für mich erledigt. Das kann eine Rechtschreibkorrektur sein, das kann zum Beispiel aber auch der Post irgendwie zu meinem Twitter-Account sein, das serverseitig läuft. Oder ein Link-Checker, der merkt, wenn ich einen Link eingebe, dann macht er mir den blau und verlinkt den auch. All das kann serverseitig laufen. Und was da noch an Rückfunk passiert, wer weiß, das war jetzt eine Demo, das muss man sich halt mal unter der Haube anschauen. Ne? Also klar, man sollte da jetzt nicht blind sagen, irgendwie, das ist super toll.
Weil es da waren Open wir Source ja ist, immerhin bei Google da sehr
wenigstens wichtig. Kann man da reinschauen.
Und das Protokoll ist auch schon komplett offen. Auf waveprotocol.org kann man sich da jetzt schon alles anschauen. Das Serverprotokoll ist XMPP mit Erweiterungen, das kennt man. Die Bots werden mit JSON angebunden, JSON-RPC. Und was dann zwischen dem Server und dem Webclient funktioniert, das ist ja jedem selbst überlassen.
Mhm. Heute Morgen ist schon ein ganz lustiger Roboter rausgekommen, Eliza. Ne? Den kennt
ihr ja, vielleicht mal den Hintergrund. Eliza ist ja für die Leute, die ein bisschen computeraffin sind, kennen das alle.
Ja, also der Versuch, eine Turing-Maschine irgendwie jetzt muss ich wirklich mein Informatikerwissen zurückspulen.
Also Josef Weizenbaum.
Ja, genau, der Herr Weizenbaum hat das gebaut, das stimmt. Als elektrischer Therapeut, den ich sagen kann, irgendwie so, ich fühle mich heute nicht so gut, und dann fragt er halt irgendwie,
warum
mehr oder weniger so passend drauf zurück.
Ja. Ja, also genau, hat er den aber nicht gebaut mit dem Anspruch eigentlich, dass das sozusagen Psychologen, sondern eigentlich gesagt irgendwie die Problematiken sozusagen.
Wo kann man Mensch und Maschine unterscheiden?
Genau. Wollte das eigentlich sozusagen als Negativbeispiel bringen. Interessanterweise gab es eine Menge wirklicher Psychologen, die gesagt haben, super, das ist genau das richtige Hilfsmittel, was wir brauchen, und hatten dann auch schon Überlegungen, sowas wie eine automatische Hotline und sowas ein mit so einem System einzuführen. Und es war in den 70ern? Wann hat er das gemacht? Ich glaube in den 70ern. Also war ein ganz, ganz simples Algorithmus, der dahinter eigentlich lief. Der nahm immer irgendwelche Schlüsselwörter von dir und hat irgendwie Rückfragen darauf basiert.
Also das Schönste
wäre, und da geht's jetzt zum Bot schon, dass ich mich sozusagen auch mit dem da mal unterhalten
kann. Ja, also nicht nur, dass ich mich mit dem unterhalten möchte dann in Zukunft, sondern wenn du mir eine Konversationsanfrage stellst, dann werde ich den Bot antworten lassen, glaube ich. Also das hoffe ich dann, dass ich die Kommunikationsarbeit irgendwie an Bots verlagern kann.
Die ist so klug und dann so gescheitert.
So kenne ich den ja gar nicht.
Der hat ja noch nie geantwortet.
Ja, und auch so schnell. Der kommt einfach noch so Tipp-Delays und so weiter. Da muss man dann auch wahrscheinlich noch so ein bisschen feintunen, dass nicht immer sofort die Antwort kommt, wenn ich irgendwie Return drücke.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Vor allen Dingen mal wieder wirklich, glaube ich, kann man sagen, mal so bisschen was Größeres, ne? Was von Google mal jetzt irgendwie initiiert wird.
Also ich habe mich ertappt jetzt in den letzten Tagen schon, oh fuck, hätte ich doch jetzt das Tool schon, ja? Irgendwie so, schick's mir mal bitte irgendwie die Telefonnummer rum und so. Ja, eigentlich wäre doch cool, wenn der eine schon die Mail vorschreibt, ich schreibe die zu Ende und dann klinken wir unten dran unten noch den an den es geht. So, oh, wie cool wäre das?
Also hört ihr, genau, und wie gesagt, das hatte ich am Anfang gesprochen, Microsoft ist ja, versucht ja jetzt auch massiv mit Diensten im Internet irgendwie. Jetzt haben sie noch nach vielen Jahren mal vielleicht gemerkt, dass da ein bisschen die Zukunft liegt in Dienstleistungen. Und so, die machen ja ganz schwer gerade so SharePoint-Werbung und Exchange verbunden mit SharePoint und sowas. Und das wird jetzt, glaube ich, mal ganz interessant, dass den Battle da ein bisschen zu beobachten, und wahrscheinlich wählen wir dann irgendwas, was daraus erwächst.
Ja, die ganzen Links zu Google Wave findet ihr natürlich demnächst auf unserer Homepage. Und da wollte ich euch nochmal drauf ansprechen. Ne? Ich meine, auf unserer Homepage ist ja immer noch die alte Sendung drauf. Wer ist denn dafür zuständig, das mal auf den neuen Server umzuschalten, wo wir natürlich schon die letzte Sendung dokumentiert haben? Wer von euch Nerds fühlt sich da zuständig? Keiner? Also ich wollte nur sagen, Leute, wenn ihr gerade auf nerdalert.de geht, seht ihr immer noch die Beschreibung von der letzten Sendung. Das hat den Hintergrund, dass wir gerade auf ein neues Content-Management-System umschalten, wo die neue Sendung drin ist. Aber ich denke mal, kurz nach der Sendung werden wir hier wieder alle Links für euch drauf haben.
Nur ganz kurz, das ist ein Wiki, ne? Das ist dir schon klar, dass da jeder von uns editieren kann und auch jeder, der außen ist.
Ja, aber...
Also da gibt es keine wirklichen Zuständigkeiten, da kannst du dich ganz frei fühlen.
Aber wir müssen doch irgendwann mal umschalten, weil unsere Zuhörer gehen doch über nerdalert.de immer noch auf unser altes Wiki.
Was? Ja, du meinst die Umschaltung jetzt? Ich dachte, genau. Du meinst den Inhalt des Wikis. Weil
nein, die Sendung ist natürlich schon beschrieben, aber keiner von unseren Zuschauern kann sie abrufen. Ja.
Also wir machen heute mal httpd-conf für Anfänger, Virtual Host Konfiguration.
Genau.
Wie geht das?
In Echtzeit mit Google Wave.
Alles klar. Also, dann haue ich jetzt nochmal Musik für euch rein. Wer kann aus dem Sendeplan ablesen, was wir spielen? Ich
glaube, Want to be a Machine.
Genau. Und das wollen wir jetzt auch einstimmen auf das nächste Thema. Da geht es nämlich um ein Hive-Projekt. We'll be right back. Ja, ihr seid hier immer noch beim Nerd Alert auf 93,0, 101,4 im Kabel und ihr könnt uns auch per Stream empfangen. Dazu geht ihr auf unsere Webseite fsk-hh.org und da könnt ihr oben auf Livestream klicken und dann könnt ihr uns auch weltweit im Internet hören.
Ja, oder ihr hört gerade den Podcast, dann habt ihr uns ja schon gefunden.
Den Podcast? Ich denke, wir senden live.
Die Sendung wird ja im Nachhinein auch zur Verfügung gestellt.
Alles klar, was ist denn unser nächstes Thema, Nerd 2?
Laut unserem Ablaufplan.
Ja, das Hive-Projekt, oder?
Ja, jetzt das Hive-Projekt.
Genau.
Spaß mit RISC-Prozessoren.
Ja, und ihr kennt sicherlich alle Linus Torvalds. Der hat ja seinerzeit ein wirklich interessantes Projekt gestartet, in dem er sich einfach gesagt hat, ich schreibe mir mein Betriebssystem selber. Aber das war ja im letzten Jahrtausend. Ne? Heute sind die Nerds natürlich einen Schritt weiter. Die sagen sich, wir schreiben nicht nur unser Betriebssystem selber, wir bauen uns auch den Computer dazu selber. Und das Tolle ist ja, dass es inzwischen RISC-Prozessoren gibt, die mehrere Kerne haben, ich glaube 4 Kerne, und nur 10 Euro kosten. Das Ganze nennt sich dann Propeller-Chip. Und es gibt ein paar Nerds, die haben daraus einen Computer gebaut. Und zwar haben sie sich gesagt, eine Soundkarte, eine Grafikkarte, ist doch eigentlich auch alles nur ein Prozessor. Wozu brauchen wir die ganzen Spezialchips? Das implementieren wir alles mit einem RISC-Prozessor. Und haben das Ganze zusammengesteckt. Ich glaube, 8 Prozessoren stecken da drin mit insgesamt 4 Kernen.
Kannst du die Kerne nochmal ganz kurz, weil Weintrauben haben auch mehrere Kerne.
Ja, also ein Prozessor war früher halt eine Arbeitseinheit und heutzutage haben wir im Allgemeinen Dualprozessoren im Betrieb. Das ist eigentlich ein Prozessor, der schon 2 Prozessoren drin sind, die aber in einem Chip drin sind. Und man kann auch 4, 8, 32 Chips auf einen Chip packen. Und die nennt man dann Kerne. Und das sind dann halt Prozessoren, die halt parallel arbeiten können, die sich parallel Daten austauschen. Und das Problem in unserer Hightech ist ja, dass man Prozessor nur nicht beliebig schnell machen kann. Es gibt da ja physikalische Grenzen. Und um halt die Rechenleistung jetzt trotzdem noch weiter zu steigern, hat man sich einfach gesagt, wir packen mehr Prozessoren auf einen Chip. Und dadurch können wir halt Algorithmen parallel arbeiten und dadurch halt das Ganze beschleunigen. Und heutige Spiele benutzen zum Beispiel schon Grafikprozessor halt zur Vorberechnung. Sie benutzen einen Physikprozessor, um halt physikalische Ereignisse zu berechnen und halt den Hauptprozessor, um das Ganze dann wieder darzustellen und mit dem Anwender zu kommunizieren. Und diese Nerds haben einfach die Prozessoren genutzt und haben da halt eine Soundkarte, eine Grafikkarte draus implementiert. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt eine Anwendung schreibe, die gar keinen Sound benötigt, dann sage ich mir einfach, ich benutze den Soundprozessor einfach als ganz normalen Prozessor mit und beschleunige dadurch die Abarbeitung meiner Anwendung. Ich kann also sozusagen mir die Maschine beliebig umprogrammieren. Und das Ganze kann man sich als Bausatz für 120 Euro beim Hive-Projekt kaufen. Man lernt dadurch erstens, wie ein Computer funktioniert, man kann sich das selbst zusammenlöten und man kriegt dann auch von denen die Open-Source-Software das ganze Betriebssystem und ich denke mal, das ist auf jeden Fall für Nerds ein sehr interessantes Projekt und ihr findet das unter hive-project.de im Internet und die Links packe ich natürlich auch demnächst auf unsere Webseite.
Ja, interessant ist, glaube ich, der Formfaktor, ne, in dem man das kriegt, das ist sehr klein.
Ja. Auf jeden Fall. Also das passt in so einen Schuhkarton rein.
Weil man muss ja nochmal schon sagen, ursprünglich, glaube ich, war, bevor Linus Torvalds mit seiner Idee kam, wenn wir da nochmal ein paar Jahre zurückgucken, war eigentlich damals ja auch sehr viel Basteln mit Computern. Es gab ja eine Zeit, wo noch überhaupt keine Computer fertig zu kaufen waren, sondern nur Bausätze. Und jetzt hat sich das aber alles nochmal ein bisschen verkleinert an dem, was man nachher auf dem Tisch stehen hat. Ja, aber spannend. Mal wieder auch vor allen Dingen irgendwie ein Projekt, wo wir mal beobachten werden, was da raus entwickelt wird.
Vielleicht basteln wir uns ja auch mal so ein kleines Teil und stellen das hier hin und nehmen das mal unter die Lupe. Ja. Ne?
Was kostet der Spaß?
120 Euro.
Und es zu bestellen auf der Webseite?
Genau, auf der Webseite von dem Projekt und du kriegst halt eine Platine und die entsprechenden Chips dazu. Also das sind unter anderem diese Propeller-Chips und dann brauchst du natürlich noch ein paar Eingangskonnektoren, wo du deine Grafikkarte halt deinen Monitor anschließen kannst, dein Keyboard ist alles über USB, glaube ich, geregelt, Maus kannst du anschließen und dann kannst du damit ganz normal arbeiten. Und es gibt auch schon eine Anwendung und zwar haben die das LCAS-System, das kennen wir aus der Enterprise, haben die nachprogrammiert und damit haben die schon so eine Art MP3-Musikplayer programmiert. Und ich meine, wer die Enterprise Next Generation gesehen hat, der weiß, das waren alles so farbige, bunte Zeichen. Halt eine typische Nerd-Serie und das war halt das Erste, was sie umgesetzt haben. Eine nerdige Eingabeoberfläche für das ganze System. Aber das Ganze ist natürlich in der Entwicklung. Ihr könnt da mitprogrammieren und niemand hindert euch daran halt, einen Webbrowser zu programmieren, alles Mögliche. Wobei die doch dabei sind, eine Netzwerkkarte für das System zu entwickeln. Also ich glaube, ins Internet kann man damit noch nicht gehen. Aber man könnte damit theoretisch schon seine Eisenbahn steuern, sein ferngesteuertes Auto oder irgendwelche Sensorik, Alarmanlagen im Haus.
Gibt auf jeden Fall massive Nerdpunkte. Also.
Und ist technologisch auch weit vorne. Weil im Moment ist, wie du schon mit deinen Kernen ausgeführt hast, irgendwie versucht man irgendwie universellere Recheneinheiten und davon mehrere zu verbinden. Wir hatten ja in der letzten Sendung auch diesen Larrabee. Ich weiß nicht, ob man das Grafikkarte oder universelle Karte von Intel nennen soll, die auch dann genauso arbeitet, halt nicht festgelegte Abläufe, nicht festgelegte Rechenwerke, sondern sozusagen im Endeffekt bündet das alles in diese FPGAs-Entwicklung, wo man wirklich dann auf logischen Ebene versucht, neu zu verschalten für die Aufgabe oder für die Problemstellung, die man gerade hat, um die zu lösen. Aber in dem Preis mal so ein bisschen Spielgeräte zu kriegen, denke ich, ist ein super Preis, kann man nichts gegen sagen.
Genau, also jedes Netbook ist da, glaube ich, heute noch teurer und hat nicht so viel Spaßfaktor.
Außer man will ins Internet.
Außer man will ins Internet, aber wer will das schon? Da wärst du eh nur überwacht. Nee, wir hauen jetzt etwas länger Musik rein und versuchen uns dann mal mit unseren Kollegen aus der Schweiz zu verbinden. Ich spiele jetzt für euch zur Einstimmung Game Over, danach kommt Take a Bonus Level und noch einige andere tolle Lieder aus dem Album 8-Bit Lagerfeuer. Und ja, wenn alles gut läuft, wir machen das Ganze zum ersten Mal, das ist unsere erste internationale Konferenzschaltung, werden wir danach live mit dem Ausland verbunden sein und uns mal umhören, was in der Schweiz so gerade abgeht.
Aber stürzen wir jetzt nicht den FSK damit in ziemliche Unkosten?
Das alles über VoIP.
Übers Internet.
Ah, sehr schön. Das wollte ich nur mal betonen.
Ja. Alles klar, ja, also als echte Nerds machen wir hier natürlich eine VoIP-Konferenzschaltung. Und naja, ich weiß gar nicht. Hat irgendjemand was anderes erwartet?
Also bleibt dran und dann geht's gleich weiter nach ein wenig musikalischer Erfrischung.
She has taken all my money, she has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. There is no heart inside of her. Just a slot machine, the most cold evil zombie bitch that I have ever seen. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover anymore. She said sorry, and she told me that I'm not even in her high score. Forever and ever, no more together, such a vain endeavor in this game to love. Take it anymore. I ain't nothing but a shadow of the man that I was before. So I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, only one more life to face the trouble on my way. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover. Sorry, how she told me that I'm not even in her high score. Forever and ever, no more together, such a vain endeavor in this game to love. No more lies, no more doubt, the game is over, over and out. Now all the players getting ready. Slot machines with tokens, they can fill the void within. We'll be right back.
Hallo, da sind wir wieder und ich habe hier rumgefummelt und eigentlich müssten alle... Oh je, ich höre ein Tuten.
Ist noch da?
Hallo, sind wir mit der
Schweiz? Sag mal hallo.
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 Ja, ich hallo. Kann was hören.
Ja, ja, wir hören was.
Also hier ist der Venti.
Hallo Venti.
Hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Hallo, ey, das klappt ja.
Und wunderbar. Ist X-Fan auch dran?
Ich vorhin auch gerade gehört.
Ich höre euch auch ein bisschen leise, aber ich höre euch.
Okay, ja, ich glaube, lauter können wir es nicht machen, oder?
Bin aber sagt schon.
Wir hören dich auf jeden Fall gut. Also wenn du uns verstehen kannst, wäre es super. Also es gibt hier so viele Knöpfe und ich ein Wunderwerk der Technik, dass ich es überhaupt geschafft habe.
Ja, ja, also momentan verstehe ich dich gut.
Das ist schön. Ja, dann sagen wir, glaube ich, nochmal alle kurz Hallo. Also ich bin Nerd 6 und mit mir im Studio sind noch die ganzen anderen Nerds. Also neben mir Nerd 2 und vorne haben wir noch Nerd 8 und Nerd...
5.
Ach, die 5 war's. Ja, ich meine, wir sind bei uns alle komplett durchnummeriert. Ich glaube, bei euch, ihr seid ja etwas kreativer mit euren Nicknames in der Schweiz, oder?
Ja, wir benutzen unsere Nicknames, je nachdem, wie es die Leute gerade wollen, machen wir das beim Hackerfunk.
Ja, Hackerfunk, das ist Radio LoRa in Zürich, stimmt das?
Das ist richtig, ja. Radio LoRa ist wie nennt man das in Deutschland? So was wie ein offener Kanal, na, nicht ganz. Ein alternatives Lokalradio. Also früher hieß es ALR LoRa, alternatives Lokalradio LoRa. Die senden seit 25 Jahren. So, und da machen wir den Hackerfunk.
Und wie lange macht er den schon? Ihr jetzt, die Sendung?
Die erste Sendung. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Ja genau, also wie lange ihr schon eure Sendungen jetzt macht?
Also den Hackerfunk als Hackerfunk gibt es seit Mai 2007. Da war die erste Sendung als Hackerfunk. Wir haben aber mit dem CCC Zürich ein Jahr davor schon quasi die nullte Sendung gemacht. Die ist auch online. Tonqualität ist da nicht so berauschend. Wir hatten ein Mikrofon in einer riesigen Halle. Im Hintergrund war noch Barbetrieb. Ja, das sind die ersten Versuche gewesen. Und irgendwie hat das dann aber niemand so richtig weiterverfolgt, bis ich dann mal halt Radio LoRa geschrieben habe, hey, wie wär's? Und bin da auf offene Ohren und offene Mikrofone gestoßen.
Wunderbar. Und ich glaube, es gibt ja auch schon seit längerem eine Verbindung zwischen unseren zwei Sendern. Und ich glaube, das ist Nerd 8, der, glaube ich, im Thema Mikroblogging bei euch auch schon mal was gesagt hat. Oder täusche ich mich da?
Also in der Microblogging-Sendung hat keiner angerufen.
Ach so, okay. Dann verwechsel ich das, glaube ich. Aber auf jeden Fall habt ihr auch mal eine Microblogging-Sendung gemacht, kurz nachdem wir eine Sendung gemacht haben. Und ich glaube, darüber haben wir uns dann irgendwann auch bei Identica kennengelernt, weil wir über dasselbe gebloggt haben.
Ja, genau. Wir haben sie auch gesendet, bevor eure Sendung war, aber online als Podcast ist sie erst ein paar Tage danach gewesen, irgendwie so.
Ja, also die Schweiz, ne? Weiter im Süden und natürlich mal wieder voll vorne weg, ne? Der Norden wie immer hinterher. Nee, was macht ihr sonst noch?
Von Scheiße. Sonst heißt es ja immer, die Schweizer seien langsam. Aber da haben wir euch überholt.
Gut Ding, wobei,
Weile ist ja kein Schweizer.
Okay, aber was habt ihr sonst noch so für Themen bei euch in der Sendung gehabt? An interessanten Themen, was plant ihr für die Zukunft?
Ja, also wir hatten Themen, also hatten wir denn schon alles? Die letzte Sendung war über SSH zum Beispiel. Da haben wir mal erklärt, also Axel vor allem hat da erzählt, was mit SSH alles möglich ist, nebst einfach sich nur einzuloggen. Wir hatten eine Sendung über Quadrocopter und
das klingt sehr interessant. Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
Ja, Quadrocopter, das sind ja diese fliegenden Drohnen mit vier Propellern. Da hatte ich den Hartzi zu Gast, der baut die Dinger auch selber, ist auch Mitglied in einem Modellflugverein hier in der Gegend von Zürich. Und ja, das ist für mich eine der besten Sendungen bis jetzt, wo wir gemacht haben. Wir hatten aber auch politische Themen, zum Beispiel über das über die Urheberrechtsgesetzrevision in der Schweiz. Haben wir da ein bisschen drüber gequatscht. Auch über den Hackerparagraphen in Deutschland haben wir uns mal unsere Sicht aus der Schweiz.
Macht ihr Schweizer euch denn da eher dargelegt, lustig über die Deutschen? Oder sagt ihr, wir sind schlauer? Oder habt ihr in der Schweiz ähnlich problematische Situationen wie wir hier mit dem Hackerparagraphen?
Also ich sag's mal so, inzwischen lachen wir da eigentlich nicht mehr drüber, weil wir den ganzen Kram früher oder später bei uns auch haben. Also wir beobachten das eher eigentlich ein bisschen missmutig, was da im Norden passiert bei uns. Bestes Beispiel, also ja, sind die Killerspiele. Da fangen sie bei uns ja jetzt auch an. Die CVP, die Christliche Volkspartei, da hat jemand einen Vorstoß gemacht. Die Sozialdemokraten haben da gleich auch gesagt, ja, das geht nicht und so. Und so richtig drüber lachen kann man eigentlich nicht mehr.
Genau.
Aber teilweise mutet es schon ein bisschen komisch an. Ich meine, ich lese auch Pfiffis Blog. Wer nicht?
Und ich meine, gerade bei den Zensurversuchen des Internets sind die Schweizer ja diesmal auch einen Schritt weiter als wir. Bei uns ist es ja noch in der Entwicklung und soweit ich weiß, ist es bei euch ja schon aktiv im Einsatz, ne? Dass man Filterlisten hat. Ah, das ist dann nicht generell bei allen, oder?
Im Kanton Watt ist da, also in der Westschweiz, da ist da was im Gang. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig mitverfolgt, aber da wird, glaube ich, noch drum gestritten. Also so richtig im Einsatz ist das.
Okay, weil ich hatte nur mitbekommen, dass es schon Listen auf jeden Fall gibt, die man bei WikiLeaks und so finden kann.
Doch, doch. Also, aber das ist nur bei einzelnen Providern und irgendwie freiwillig.
Ah, okay.
Ja, ein anderes Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen wollte. Gute Sendung oder Pannen. Habt ihr da schon mal eine richtig gute Sendung gehabt oder eine richtig schlimme Panne bei euch?
Also ich sag mal, die eine gute Sendung war die über Quadrocopter. Die ist, glaube ich, auch dann bei den European Podcast Awards prämiert worden. Also der Hackerfunk ist National Winner Switzerland in der Kategorie Non-Profit oder Non-Commercial.
Wow, irgendwo. Alle Achtung.
2008, ne? Boah, naja. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe keine Ahnung, wer mich da nominiert hat dafür. Pannen, ja, also die Pannen mit dem, mein Kampf gegen den CD-Player ist, glaube ich, inzwischen legendär.
Kennen wir.
Das Ding verarscht mich fast in jeder Sendung. Dann, ihr kennt ja vermutlich auch das Problem, dass am Ende der Zeit noch so viel Sendung übrig ist und man noch so und so viel zu erzählen wüsste, aber man kann leider nicht mehr, weil, die nachfolgende Sendung fängt gleich an.
Das kennen wir nur zu gut. Das Problem ist nur, die Sendung vor uns darf immer überziehen und wir dürfen es nie. Also das ist echt ganz gemein hier beim FSK in Hamburg.
Also in der Regel gibt es ja immer diese beiden Probleme. Entweder man hat zu viel Restzeit und muss die füllen Oder man hat doch das Thema so gewählt, dass man eigentlich viel zu viel hätte sagen können und die Zeit plötzlich vorbei ist. Ganz selten klappt es, dass man also wirklich eigentlich die Zeit so füllt, dass man alles gesagt hat, was man sprechen wollte.
Also das hatte ich bisher jetzt erst einmal, dass ich irgendwie in der Mitte der Sendung das Gefühl hatte, was erzählen wir jetzt noch? Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Aber welche Sendung war das auch? Auch irgendwas mit dem Urheberrecht. Und wir hatten da den einen dabei, der hat die Webseite gemacht, wo er eigentlich sich gegen die Revision gewehrt hat. Und dann haben wir den angefragt. Der hat dann aber gesagt, ja, er wisse eigentlich nicht so richtig und ist dann aber trotzdem ins Studio gekommen. Also er hat eine Webseite drüber gemacht, aber hat gesagt, er kenne sich damit nicht so richtig aus. Und dann hat man noch jemanden da und das war ein ziemlicher Phrasendrescher. Ich nenne da jetzt mal keinen Namen.
Deswegen benutzen wir auch immer Nicknames bei uns in der Sendung.
Ja, na gut, ist inzwischen so, dass mich die meisten Leute als Venti kennen. Und ich sage dann immer, ja, Venti ist mein Real Name und Pseudonym tut nichts zur Sache.
Das ist echt wahr.
Da gibt es Leute, die kennen mich nur als Venti.
Ja, das ist halt dein virtuelles Leben, ne?
Na, eben nicht nur das virtuelle, gell?
Ja, richtig, ja. Das hat sich ziemlich schnell auch, ist das rübergeschwappt ins echte Leben. Ich habe mal vor ein paar Jahren mitgesungen in einem Gospelchor und da gab es echt dann auch Leute, die haben mich einfach nur Venti genannt. So irgendwie so ältere Damen und so, und das war völlig normal.
Sehr schön. Zum
Thema. Es geht auch so weit, dass wenn irgendjemand von Martin redet, dass dann niemand so recht weiß, wer jetzt gemeint sein soll.
Okay. Damit ist das Pseudonym raus.
Also seinen richtigen Namen, den kennt inzwischen schon keiner mehr, oder wie?
Fast.
Okay. Zum Thema Pannen.
Ja, doch, schon. Es ist einfach so, die Zugriffszeit ist ein bisschen länger.
Schön formuliert.
Zum Thema Pannen wollte ich noch erzählen, weil ich glaube, unsere größte Panne hier bei Nerd Alert war, als mal der DSL-Splitter gebrannt hat. Ich glaube, da war Nerd 2 live dabei, oder? Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Weil das war ja irgendwie doch eine sehr coole Panne, die uns da passiert ist.
Naja, man sitzt halt im Studio, die Vermittlungstechnik, die dann sozusagen die Signale aufbereitet und raushaut zum Verteilungspunkt der Telekom. Steht nicht im gleichen Raum und irgendwann sah man Rauchschwaden durch die Glasfront. Ja, und das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht irgendwie, weil man ja erstmal gar nicht weiß, wenn man Rauchschwaden sieht, was es ist. Dann mussten wir mal schnell raussprinten und gucken.
Hast du dir einen Feuerlöscher gegriffen?
Aber es hat sozusagen die Sendung nicht unterbrochen, weil es war ja nur DSL und wir senden ja dann auch noch über den Äther live. Und diese Kommunikationsstrecke sozusagen, auch wenn es erstmal nur eine One-Way-Kommunikationsstrecke ist, war weiterhin vorhanden. Ich würde mal gerne wissen, wie häufig und wie viele Leute seid ihr eigentlich, die dann bei euch Sendungen machen? Also wie häufig, also ist das eine monatliche Sendung oder kommt die häufiger? Oder kommt die immer, wann ihr Lust habt?
Kommt monatlich. Axel?
Das okay. Problem ist, wir sind mit VoIP hier teilweise verbunden. Da haben wir ein bisschen Leaks drin, aber lass Wendy einfach mal aussprechen.
Jo.
Okay, also der Hackerfunk sendet monatlich, immer am ersten Samstag im Monat von 19 bis 20 Uhr abends. Also ich sage dann immer, ja, erstmal Hackerfunk, dann das Wort zum Sonntag und danach irgendwie, ab in die Stadt oder so. und die Anzahl Teilnehmer, das ist unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass weniger Gäste in der Sendung eigentlich fast besser sind als zu viele Leute.
Ja, und als Kernteam, also von euch, die denn das sozusagen auch bereiten, seid das nur ihr beide oder sind da noch andere Leute dabei?
Das hat ein bisschen fluktuiert. Ist aber so, dass es allgemein als mein Projekt angeguckt wird, weil ich da einfach halt, ja, ich stecke da halt viel Herzblut rein für die Sendung. Am Anfang waren da noch ein paar Leute vom CCC Zürich auch noch mit dabei. Das hat sich jetzt ein bisschen verlaufen, sag ich mal, bei den Leuten. Die Lilly war, die am Anfang auch noch dabei war, hat irgendwann gesagt, sie hat keine Zeit mehr, wegen Job oder Studium, irgend sowas. Und die restlichen Leute, da habe ich dann irgendwann einfach nichts mehr so richtig gehört. Respektive, ich musste dann immer erstmal noch einen Telefonalarm starten. Hallo, wir haben Sendung Ende Woche, was machen wir jetzt? Und habe mir dann halt andere Leute gesucht, immer passend zum Thema, jemand, der was zu erzählen hat. Und naja, irgendwann ist dann Axel dazugekommen, respektive ich habe ihn dann so quasi ein bisschen dazu verpflichtet. Und ich bezeichne ihn als jetzt quasi als meinen Roadie für den Hackerfunk.
Was sagt denn Axel dazu?
Ja, nee, das kommt schon hin. Angefangen hat es im Prinzip damit, dass ich ich weiß gar nicht mehr ab welcher Sendung, den Icecast Streaming Server für unseren eigenen Stream übernommen habe, zu warten, laufen zu lassen, zum Laufen zu kriegen. Und ja, irgendwie grob so damit zusammen, ungefähr in der Zeit, bin ich glaube irgendwie immer mehr reingerutscht.
Ihr macht ja dann auch neben der Live-Sendung, sozusagen bietet ihr die Sendung auch irgendwie zum Download an, wenn ich das jetzt so habe, sogar einen Podcast-Preis gewonnen. Wir haben ja hier ein ganz klassisches Problem immer wieder, dass es dadurch, dass wir das auch einerseits live machen, andererseits zum Download anbieten, dass die Zielgruppenbestimmung sehr schwer ist, weil man ja bei einer Live-Sendung, gerade bei einer Sache, die übers Radio rausgeht, man ja, das ist ja mehr sozusagen, dass die Leute dann einschalten und warten, was kommt, während bei so einem Podcast oder einem Download-Angebot ganz zielgerichtet danach gesucht wird. Gerade bei so technischen Themen, die wie mit Computern zu tun haben, man ja unterschiedliche Voraussetzungen haben muss, was die Leute verstehen und was die Leute irgendwie sozusagen als Vorwissen mitbringen können. Und da sind wir immer ganz schön manchmal wirklich am Eiern, dass wir uns nicht ganz klar sind, wen wollen wir denn da eigentlich ansprechen? Wie löst ihr denn dieses Problem?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, wer jetzt meine Zielgruppe ist. Ich bin aber immer wieder erstaunt, wenn wir ein meiner Meinung nach sehr technisches Thema haben und ich dann Feedback bekomme von irgendwem, wo ich nie erwartet hätte, dass die Person zugehört hätte. Beispiel, wir haben eine Sendung gemacht mit dem Robert, also Robert und ich haben eine Sendung gemacht über Kryptographie, also vor allem die Geschichte der Kryptographie. Am Montag drauf sagt die Sekretärin bei uns in der Firma, ja, das war übrigens ziemlich interessant, was ihr da erzählt habt über die gute Mary Stewart oder ja, sowas, sage ich, wieso, was, wie, wo, wer? Ja, du warst doch im Radio. Oh, hast du zugehört? Ja, war sehr spannend. Hab zwar nicht ganz alles verstanden, aber ich habe da dann versucht mitzukommen. Von daher, die Frau ist irgendwie so um die 50 rum. Da habe ich dann echt gestaunt.
Ja, das ist aber auch ein gutes Zeichen, dass ihr das dann auch gut gemacht habt, ne? Wenn gerade diese Leute, weil das ist ja sozusagen ja meistens auch sehr interessant, wenn man versucht, gerade technische Themen irgendwie Leuten verständlich zu machen, die gar nicht so technikaffin sind. Und gerade bei bestimmten Themen ist es ja gerade auch ganz interessant, weil die müssen wir eigentlich rausholen aus so einer kleinen Technik-Eliten-Ecke. Dass ich sagen würde, das war dann eine gelungene Sendung, so wie sie es anhört. Wenn sie da auch was mit anfangen könnte, gerade bei so einem komplizierten Thema wie Kryptologie.
Ja, ich denke aber auch, dass es viele Leute gibt, die sich das eigentlich wünschen, jetzt nicht irgendwie nur die besten Download-Links und hier gibt's die besten MP3s und weiß nicht was, wie das in anderen Computersendungen so gehandhabt wird, sondern dass man wirklich mal in ein Thema reingeht und da eine Stunde drüber erzählt und irgendwie mal versucht, ja, mal ein bisschen hinter den Desktop zu gucken, sage ich jetzt mal. Und da haben wir als Hacker, also jetzt Nerd Alert, Hackerfunk und die ganzen anderen Radiosendungen, die es gibt, ich denke, da haben wir natürlich einen Vorteil, dass wir auch Leute kennen, die drüber erzählen können. Muss man zwischendrin einfach teils Leute ausbremsen, wenn sie zu fest mit Fachbegriffen um sich schmeißen.
Kenne ich.
Das ist auch das, was mich an Nerd Alert so fasziniert. Wir haben halt einfach mal die Zeit, wirklich Themen auseinanderzunehmen und wir haben auch das Fachwissen und wir kennen die Leute. Da kommen die vom Öffentlich-Rechtlichen natürlich selten hinterher. Also so sehr in die Tiefe können die ja nicht gehen, weil die Reporter teilweise sich auch nicht so tief in die Themen einarbeiten können, in denen wir schon drin sind. Wir haben jetzt schon einen ganz interessanten Einblick gewonnen. Ich will jetzt gleich nochmal Musik reinhauen und dann möchte ich mit meinen Schweizer Hacker-Kollegen vom Hackerfunk noch ein bisschen über den E-Pass reden, der in der Schweiz eingeführt wurde. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Jetzt gibt's erstmal Musik.
Ich hab keinen Bock auf das, was zurzeit so vorgeht, was Wolfgang Schäuble vorschlägt, was uns dem Volk bevorsteht. Ich hab keinen Bock auf einen Überwachungsstaat, was Orwell drüber sagt, die Überwachung naht. Ich hab keinen Bock auf eine Wirklichkeit aus 1984, deshalb stehe ich weiter hier, weil sonst nicht wirklich viel gemacht wird. Ich hab keinen Bock, meine Privatsphäre aufzugeben, in einem Glashaus zu leben, im Staat zur Schau zu leben. Ich hab keinen Bock auf Daten in einer Antiterror-Datei. Ich dachte eigentlich, es sei mit dem Stasi-Terror vorbei. Ich hab keinen Bock, dass wir alle in ein Raster passen. Ja, man erfasst die Massen, hält sie fast mal wie ein Wasserkasten. Und ich hab keinen Bock darauf, dass jeder Schritt gefilmt wird und dass beim Pinkeln vielleicht bald sogar mein Schritt gefilmt wird. Ich hab keinen Bock und ich werd mich so lange nicht widersetzen. Lieder texten und mich widersetzen, bis sie aufhören mit dem Scheiß Terroralarm. Und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Terroralarm. Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze, können sie mich mal. Ich werde weiter für die Freiheit rappen Terroralarm. Sie schreien Terroralarm, Terroralarm. Und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Terroralarm. Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze, können sie mich mal. Ich werde weiter für die Freiheit rappen Terroralarm. Sie schreien Terroralarm. Ich hab keinen Bock auf 80 Millionen gläserne Patienten, die dank zentraler Daten auf Gesundheitskarten elendig verrecken. Ich hab keinen Bock, dass das BKA mein Telefon hackt. Ich bleib lieber zu zweit und das nicht nur beim Telefonsex. Ich hab keinen Bock auf monatelange Speicherung von Verbindungsdaten. Mann, sind wir hier in einem politischen Kindergarten? Ich hab keinen Bock, dass man Menschen in den Knast steckt. Sie könnten Terroristen sein, Vermutung zur Fuckback. Ich hab keinen Bock auf einen Bundestrojaner. Ich sage weiter nein dazu, selbst wenn der Bundestag ja sagt. Ich hab keinen Bock, dass sie präventiv ein Flugzeug vom Himmel holen. Es könnten Terroristen sein, sorry, da geht der Sinn verloren. Ich hab keinen Bock, Menschen berechnen zu opfern, weil man ein paar retten könnte. Fuck it, wir sprechen von Opfern. Ich hab keinen Bock, meine Freiheitsrechte abzugeben. Du hast keinen Bock, dann wäre jetzt die Zeit, den Arm zu heben. Terroralarm. Und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Terroralarm. Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze, können sie mich mal. Ich werde weiter für die Freiheit rappen Terroralarm. Sie schreien Terroralarm, Terroralarm. Und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Terroralarm. Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze, können sie mich mal. Ich werde weiter für die Freiheit rappen Terroralarm. Sie schreien Terroralarm.
Ja, das war Terroralarm vom Chaos Radio, uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Auch ein weiteres Radio im Bereich Nerd-Hackerfunk. Das Thema, das ich jetzt mit euch besprechen möchte, ist der E-Pass. Und zwar gab es da in der Schweiz eine Volksabstimmung, ob dieser E-Pass eingeführt werden soll oder nicht. Und was mich sehr verwundert hat, ist, dass das Schweizer Volk doch eigentlich ein sehr demokratiebedachtes Volk ist. Es gibt Volksentscheide auf der höchsten Ebene, was es in Deutschland nicht gibt. Und es würde wirklich darüber abgestimmt, ob man so einen E-Pass einführen soll oder nicht. Und das Volk hat abgestimmt, die wollen so einen E-Pass haben. Und
ja, aber mit einer sehr, sehr, sehr knappen Mehrheit. 50,1 und ein paar zerquetschte Prozent.
Ja, kannst du da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Wie konnte man die Schweizer davon überzeugen, doch sowas wie den E-Pass einzuführen, der doch eigentlich Daten speichert, die man sonst nur von Verbrechern speichern würde?
Also eines der Hauptargumente für den E-Pass, also man muss dazu sagen, es wurde abgestimmt darüber, ob zukünftig eben der Reisepass und die Identitätskarte, in Deutschland ist das unter Personalausweis bekannt, eben mit biometrischen Daten versehen werden sollen und diese dann entsprechend natürlich auch gespeichert werden. Und das Hauptargument dafür war eben unter anderem Reisen in die USA und dass das in der EU ja überall jetzt notwendig sei und so weiter. Das Hauptgegenargument war, dass Reisen in die USA halt trotzdem noch mit Visum machbar sind und dass eben die Datenbank nicht notwendig sei und zum Missbrauch führe.
Kannst du uns ein bisschen was über die politischen Lager in der Schweiz erzählen? Sind die genauso aufgebaut wie in Deutschland? Sind das so die Christlich-Demokraten, die dafür sind und eher die Linken dagegen? Oder wie ist das bei euch in der Schweiz organisiert?
Die Schweiz hat doch etwas, sagen wir mal so, untere Parteienlandschaft, würde ich mal behaupten. Und vor allem ist es auch so, dass die Regierung nicht, also es gibt nicht Regierung und Opposition, nicht in der Art wie in Deutschland. Die Regierung bildet sich...
Ja, die SVP wollte das machen,
ja,
von wegen Opposition, aber gut, es ist nur die SVP, die sind eher rechts, also die Schweizerische Volkspartei. Bei dem biometrischen Pass war es jetzt aber so, dass da eigentlich von links bis rechts in dieser Freiheitskampagne, haben sie es genannt, dass die unterstützt worden ist von Parteien von ganz links, also von den Grünen, Sozialdemokraten bis rüber rechts, bis zu den Schweizer Demokraten, die ja, so teilweise so ein ziemlich braunes Gedankengut mittragen. Also man kann da jetzt eigentlich nicht sagen, dass es eher links oder eher rechts war. Es war wirklich quer durch die Parteienlandschaft durch, waren da Leute dagegen. Was letztlich dazu geführt hat, dass es doch angenommen wurde, also es war ein Unterschied von, glaube ich, 5.504 Stimmen in der ganzen Schweiz.
Ja, so ein Dreh.
Ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass vom Bundesrat, allen voran von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die Vorsteherin des Polizei- und Justizdepartements, gesagt hat, ja, das könnte dann aber ein Problem werden, da müssen wir aus Schengen austreten und bla bla bla, und da ein bisschen Panik verbreitet hat.
Ja. Man muss vielleicht kurz einwerfen für die deutschen Zuhörer, Bundesrat ist ungefähr vergleichbar mit dem, was in Deutschland die Regierung ist. Nur mit dem Unterschied, dass sie nicht von einer Partei oder einer Koalition aus einer Koalition besteht, sondern wirklich aus allen Parteien.
Ja, nicht alle. Es sind 7 Bundesräte, das ist die Exekutive. Und der Nationalrat, also die beiden Kammern, die große und die kleine Kammer, das ist die Legislative, der Nationalrat und der Ständerat. Der Nationalrat wird im Majorzverfahren gewählt, also nach Größe der Kantone. Da Zürich und Bern haben da eigentlich den Hauptanteil. Und der Ständerat, da sind von jedem Kanton 2 Ständeräte, respektive aus den Hauptkantonen, also Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden, ist ja jeweils ein Ständerat dabei.
Für unsere deutschen Zuhörer möchte ich nochmal kurz sagen, Kanton ist ungefähr dasselbe wie ein Bundesland bei uns, kann man so sagen. Okay.
Ja.
Gibt es ja diverse... Nein, also ein Kritikpunkt, den ich ja eben gehört habe, die EU hat es vorgemacht und weil wir uns halt in Deutschland nicht doll genug dagegen gewehrt haben, haben sich die Schweizer inzwischen auch dran gewöhnt und haben gesagt, so ein E-Pass ist wahrscheinlich normal, dann brauchen wir den auch. Stimmt das so?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland klar das Vorbild war, aber es wurde natürlich damit geworben, dass das ja in der ganzen EU käme und man sich da ja nicht enthalten könnte, jetzt wo man in Schengen ist und dass in manchen Ländern wie Dänemark und ich habe schon wieder vergessen, was die anderen waren, das durchaus auch ohne geht, scheint da irgendwo mehr oder weniger unter den Tisch gefallen zu sein.
Aber die Schweiz ist doch nicht Mitglied in der EU. Und es ist
aber in Schengen.
Okay, aber ich meine, haben sich die Schweizer nicht gesagt, wir sind nicht Mitglied in der EU, weil wir ja durchaus auch andere Haltungen tragen können. Wir müssen ja nicht bei allen mitmachen, was die EU vorgibt. Da haben wir ja nun mal das Privileg als Schweizer. Konnte man das nicht irgendwie glaubhaft den Leuten versichern?
Also sagen wir mal so, die Schweiz ist an so vielen Stellen so eng an die EU gebunden, dass es so weit geht, dass sie manche Sachen einfach, sozusagen ohne irgendwas dagegen machen zu können, übernehmen müssen. Ich weiß nicht, was das zuletzt war, aber es waren irgendwelche Regelungen für irgendwelche bestimmten Waren. Man ist manchmal recht erstaunt, wie eng die Schweiz mittlerweile an der EU dranhängt. Aber sie ist nicht Mitglied der EU, sie wird vermutlich auch nicht so schnell werden.
Ja, also ein Beispiel war, wir haben ja in Wallis einen Ort, der heißt Champagne, und die dürfen jetzt da ihren Wein nicht mehr Champagner nennen, wegen der EU, weil die Champagne ist ja eigentlich in Frankreich.
Und das waren Rindsdärme für Cervelawürste. Die müssen nach der EU-Norm dürfen sie nicht mehr aus BSE-gefährdeten Ländern kommen, und damit war irgendwie die Hauptquelle für Wurstdärme in der Schweiz versiegt. Irgendwie sowas.
Ja, der politische Druck auf das kleine Land Schweiz scheint ja dann doch ziemlich groß zu sein von der EU. Also müsst ihr darüber leiden?
Ja, aus. Also ich meine, euer Finanzminister, macht ja auch immer ziemlich Druck, der Herr Steinbrück. Wobei, ja, wenn man da ein bisschen die Presselandschaft in der Schweiz studiert, wird das so zum einen belächelt, zum anderen ignoriert, wie es auf politischer Ebene abgeht, was da alles besprochen wird, weiß ich nicht genau, aber man nimmt es nicht so richtig ernst. Also es ist ja, ist aber natürlich auch so, dass es eigentlich ja uns als Schweizer oder ich sage es mal im Fall von Axel, als in der Schweiz Lebender nicht wirklich betrifft, sondern eher die Deutschen, die halt in der Schweiz ein Konto haben.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Da arbeitet die Schweiz ja inzwischen auch ziemlich eng, glaube ich, mit dem deutschen Finanzamt zusammen. Anderen Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist, es gibt ja inzwischen schon diverse Sicherheitslücken, die man beim E-Pass entdeckt hat. Zum Beispiel der niederländische E-Pass, den kann man relativ leicht entschlüsseln, weil die einfach eine fortlaufende Nummer genommen haben, um die ganzen Daten zu verschlüsseln, die man relativ leicht erraten kann. Beim deutschen E-Pass hat die CT festgestellt, dass der ganze Algorithmus, um den Pass auszulesen, viel zu kompliziert ist und viele Möglichkeiten bietet, sag ich mal, Daten zu verschleiern oder auch den ganzen Prozess zum Absturz zu bringen. Gibt es da schon Informationen über den Schweizer E-Pass? Werden da Konzepte aus der EU übernommen? Ist das eine komplette Eigenentwicklung? Machen die Schweizer das besser oder übernehmen sie einfach die Sicherheitslücken, die wir sowieso schon produziert haben?
Also wie es genau bei einem Pass aussieht, weiß ich jetzt nicht im Detail, aber es gibt eine Webseite, die auch Sicherheitsmechanismen und Schwachstellen auflistet. Ich werde euch da noch den Link zukommen lassen, dass ihr den in die Shownotes tun könnt. Und da ist ein bisschen was aufgelistet, aber ich habe das jetzt nicht wirklich im Detail studiert. Es ging aber mal in der Presse was rum wegen den RFID-Chips, dass man die auf irgendwie 2 Meter hin noch auslesen könne. Ja.
Also vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörer. Es wird einen elektronischen Pass geben und einen elektronischen Personalausweis. Der ist mit RFID auslesbar und es kommt außerdem dazu eine zentrale Datenbank, richtig?
Ja.
Und
ja, richtig.
Da sind die sämtlichen biometrischen Daten dann auch drin erfasst?
Ja.
Nerd 8, kannst du vielleicht nochmal RFID erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist?
RFID ist ein Kurzstreckenfunkverfahren, mit dem ich zum Beispiel meine Bustickets kontaktfrei abstempeln lassen kann oder so. Also es wird in vielen Bereichen genutzt, zum Beispiel für Warenetiketten, aber jetzt eben auch in den elektronischen Pässen und den Reisepässen in Deutschland. Und RFID ist eigentlich in den meisten Fällen ein sehr dummer Chip mit einer großen Antenne. Und wenn ich da genügend Energie reinjage, dann kann ich den Chip auch aus großen Entfernungen wieder auslesen.
Und ich kann zum Beispiel durch den Flughafen durchgehen und muss meinen Pass gar nicht vorzeigen, weil ich muss meinen Pass nur bei mir führen und durch diese Lesegeräte könnte man den Pass halt auslesen, einfach nur im Vorbeigehen. Und darin besteht eigentlich auch eine Gefahr. Es gibt da zum Beispiel YouTube ein Video, das zeigt, dass Terroristen halt eine Bombe einfach nur auf die Straße stellen müssten mit einem RFID-Lesegerät. Und sobald ein Amerikaner mit einem amerikanischen RFID-Chip dran vorbeiläuft, explodiert die Bombe. Und wenn jemand halt mit einem anderen Pass dran vorbeiläuft, dann passiert überhaupt nichts. Das ist eine sehr große Sicherheitslücke, weil man kann halt nicht verhindern. Jeder kann diesen Pass auslesen. Die Daten sind zwar verschlüsselt, aber man kann daraus immer noch erkennen, welche Nationalität man hat und auch diverse andere Grundmuster sind aus diesen verschlüsselten Ausleseldaten halt zu erkennen. Ja. Und auch der Schweizer Pass wird halt einen solchen Chip enthalten, weil ich glaube, das ist auch inzwischen ein Standard bei elektronischen Pässen, den drahtlos auszulesen.
Ja, und ist natürlich überall nachzuverfolgen, denn RFID-Lesegeräte sind in jeder Ecke, in jedem Kaufhaus, jede Warensicherung und sie sind sehr, sehr klein und sehr einfach herzustellen. Und
man merkt es halt nicht, wenn man ausgelesen wird.
Es ist kontaktfrei und diese Pässe haben ja auch keine Batterie. Das ist ein passiver Sender, da wird von außen Energie zugeführt über die Funkwellen und dann ist er auslesbar. Und da muss man auch sehen, die sind jetzt verschlüsselt und noch nicht geknackt teilweise.
In den Niederlanden schon.
Aber diese Pässe haben auch Gültigkeitsdauern von 5 bis 10 Jahren. Und wenn man so den Track Record von diversen Bundesregierungen sich in Sicherheitsfragen anschaut, dann möchte ich da nicht drauf vertrauen, dass meine biometrischen Daten auch noch in 10 Jahren durch dieses Verschlüsselungsverfahren gesichert sind.
Ja, also wie gesagt, also ich habe mich sehr gewundert, dass die Schweiz dazu gestimmt hat, aber wie ihr schon erzählt habt, war das ja eine sehr knappe Entscheidung. Ich hau jetzt noch mal kurz Musik rein und dann möchte ich mit euch noch ein bisschen über den Ausgang der Europawahl reden. In der Schweiz, in Schweden und auch bei uns in Deutschland. Also, bleibt dran.
Swift-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren,
automatisierte Kontenabfrage,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Doch reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat, wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung der Telekommunikation.
Nutzt so nah die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
So nah die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und in primitivem Deschmachtsessantismus vollkommen realisierten totalitären Staat. Und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit, keine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat, bei dem bezweckte Mittel heiligt. Stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
So nah wie Gefahr,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
Gleich bei Leistungsempfängern. Geldwäschebekämpfungsgesetz. Großer Lauschangriff. Massengentests. Informationssystem.
Alle kontrollieren.
Sicherheitsüberprüfung bei der WM.
Versteht der Bürger.
Ja, hallo. Das war Bundestag United mit Terroralarm? Nee, Kontrolle muss sein. Und ich habe natürlich eben einen kleinen Fehler gemacht, weil die Schweiz kann natürlich gar nicht bei den Europawahlen mitwählen, weil ja die gar nicht in der EU sind, haben wir ja vorher besprochen. Und den Bogen, den ich bringen wollte, war eigentlich die Piratenpartei. Weil die Piratenpartei hat es ja in Schweden geschafft, ins Europaparlament einzuziehen. Die haben dort sagenhafte 7,1% erreicht und schicken damit sicher einen Abgeordneten und vielleicht nach dem neuen Lissabon-Vertrag sogar zwei Abgeordnete nach Brüssel. Und der erste ist der tolle Führer da. Ich habe den Namen vergessen, aber die zweite ist eine Frau, was ich ganz faszinierend finde. Die ist, glaube ich, erst 21 Jahre alt. Also, dass die Piraten in Schweden auch eine Frau halt nominiert haben bei sich auf der Liste, weil die Piratenpartei Deutschland ist ja mit einer reinen Männerliste angetreten, hat 0,9% bei den Europawahlen geschafft. Und in der Schweiz gibt es ja, soweit ich weiß, auch eine Piratenpartei. Könnt ihr uns darüber was erzählen?
Noch nicht. Die sind in Gründung. Das Gründungstreffen ist in etwa einem Monat am 12. Juli, also Juli. Und es wird momentan darüber diskutiert, wo es stattfinden soll, weil parallel zu diesem, also zum gleichen Zeitpunkt, findet in Bremgarten im Aargau das COSIN, das Chaos Singularity statt. Das ist sozusagen so wie der Kongress in klein für die Schweiz. Und sieht aber so aus, als wäre es an einem anderen Ort als dieses Event, was vermutlich doch leider dazu führen wird, dass einige von den interessierten Leuten nicht da sein werden. Was ich zumindest recht schade finde.
Wo fährst du hin?
Ich werde sicher aufs COSIN gehen.
Okay, und Venti geht dann zum Gründungstreffen?
Ich weiß es nicht.
Nee, ich wollte eigentlich auch aufs COSIN. Wobei ich, war ich bei der Piratenpartei, ja, ich muss jetzt da nicht unbedingt aufs Gründungstreffen, ich warte mal ab, weil was mich bei der Piratenpartei, also jetzt in Deutschland oder auch in Schweden ist es glaube ich auch so, ein bisschen dran stört, ist, dass sie eigentlich nur ihre Punkte vertreten und ansonsten von nichts, also sich sonst nicht weiter äußern wollen zu anderen Punkten, und da hoffe ich mal, dass zumindest in der Schweiz da der Horizont ein bisschen breiter sein wird.
Das
sind ja genau die Punkte, die eigentlich die Nerds interessieren, die vertreten. Klar, es ist eine Themenpartei, aber die Punkte an sich sind aber dein Ding. Du wehrst dich nur dagegen, dass sie halt keine Aussage zur Rentenpolitik und zum Arbeitsmarkt machen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, richtig, natürlich. Das stimmt schon. Also ich meine, Urheberrecht und Killerspiele und das Zeug, da sind sie voll auf meiner Linie. Nur eben, es gibt halt noch ein paar Sachen mehr. Also in der Schweiz ist im Moment gerade das Problem der explodierenden Gesundheitskosten. Dann auch die Weltwirtschaftskrise ist nach wie vor da, und das einfach zu ignorieren und zu sagen, ja, da äußern wir uns nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Vor allem bei den, ich sag mal, bei den normalen Leuten, bei den normalen Wählern, die sagen dann, ja, Piratenpartei, Spaßpartei.
Die Bild-Zeitung hat geschrieben, die Piratenpartei wäre eine Gaga-Partei hier in Deutschland. Also das kann ich schon verstehen. Also die Mainstream-Presse wertet die Piraten schon ganz schön ab, obwohl die inzwischen natürlich ziemlich viel Rückenwind haben, weil die halt in der Europawahl halt doch relativ viel hergemacht haben, während die großen Parteien eigentlich...
Ich wollte gerade sagen, also nach der Europawahl waren die Presse, das Presseecho zum Teil überraschend positiv. Also ich war recht erstaunt sogar.
Obwohl ja, glaube ich, DPA die Piratenpartei allein auf den Pirate Bay Tracker zurückgestuft hat, was ja, glaube ich, viele große Zeitungen übernommen haben, die sich gar nicht näher mit der Partei beschäftigt haben.
Wobei man da ja interessanterweise sagen muss, dass die Betreiber von Pirate Bay ja empfohlen haben, nicht Piratenpartei zu wählen, sondern
einer,
die Grünen.
Einer davon.
Einer hat es empfohlen. Also genau. Ich muss dazu sagen, die haben halt einen Banner von den Grünen bei Pirate Bay draufgesetzt und ich glaube, Gulli hat das dann ziemlich hochgekocht und hat gesagt, Pirate Bay unterstützt die Grünen. Ich glaube, dass die große Masse wahrscheinlich doch eher hinter der Piratenpartei steht von Pirate Bay, weil die ist ja letztendlich auch daraus hervorgegangen.
Ja, aber das Problem bei der großen Masse hinter Pirate Bay ist halt, dass diese große Masse immer noch eine verdammt kleine Masse ist im Vergleich zum Rest der Welt. Und wenn die Piratenpartei sich halt Piratenpartei nennt und nur sagt, wir müssen das Urheberrecht reformieren und dürfen keine Internetzensur haben, dann werden sie einfach ganz, ganz viele Leute nicht ansprechen. Und da müssen sie ganz dringend raus, bevor sie wirklich als Spaß- und Randgruppen- und Themenpartei versacken.
Eine interessante Sache finde ich aber, dass sie gerade in Schweden konnten sie halt die 19- bis 25-Jährigen, glaube ich, hauptsächlich motivieren, sie zu wählen. Und ich glaube, viele andere europäische Länder haben halt sehr rechtsradikale Parteien ins EU-Parlament gewählt, weil die jungen Leute halt doch sehr rechtslastig sind. Und in Schweden ist das halt nicht der Fall, weil die Piraten sind ja eher dem linken Lager zuzurechnen. Und
also in Deutschland sind die Rechten aber auch abgesunken. Und irgendwie FDP und Grüne haben vor allem profitiert.
Ja, also in England war der Trend genau andersrum. Da müsste man natürlich analysieren, was in der englischen Politik jetzt so falsch gelaufen ist. Aber ich finde das eigentlich ganz nett, die jungen Leute eher für solche Themen wie Urheberrecht zu motivieren für das Internet als halt fremdenfeindliche Themen oder sag ich mal Themen wie wir müssen wieder unseren Nationalstolz mehr beleben, wir dürfen uns nicht so sehr der EU öffnen, was meiner Meinung nach in einer globalen Welt eher der falsche Weg ist. Aber was ich euch nochmal fragen wollte, in Deutschland gibt es ja so erklärte Feindbilder, sag ich mal, der Nerds, des CCCs, des AK-Vorrats, des AK-Zensurs und das ist zum einen Herr Schäuble und auch Zensursula, Frau van der Leyen, die halt für die Netzsperren verantwortlich ist. Gibt es solche Feindbilder, sag ich mal, von sehr populistischen Politikern, gibt es sowas auch in der Schweiz?
Der letzte ist, glaub, weg, Blocher.
Was ist dem passiert?
Der Blocher, ja, gut, also ist ja so, dass fast alle Politiker eigentlich vom Volk gewählt werden in der Schweiz, außer der Bundesrat. Der wird vom Parlament, also Legislative, Nationalrat, Ständerat, gewählt. Und der war Bundesrat für eine Periode, für 4 Jahre und nachher wurde er abgewählt. Der hat aber auch immer ist ein Politiker von der Schweizerischen Volkspartei, ihr Rechtslager, und der hat die Schweiz eigentlich schon ziemlich polarisiert, sage ich jetzt mal.
Kannst du uns da so ein paar Zitate von ihm nennen? Also ich meine, wir kennen ihn so gar nicht hier in Norddeutschland. Was hat er gemacht? Wofür ist er eingetreten?
Also zum Teil feindliche Wahlwerbung, auch auf Plakaten. Eins ist recht bekannt gewesen, da hat man so im Prinzip die Umrisse der Schweiz gesehen und lauter weiße Schafe drin, die mit den Hinterfüßen ein schwarzes Schaf aus der Schweiz rauskicken.
Das richtig, wurde aber ja, auch
in Deutschland irgendwo übernommen als Motiv.
Ja, und jetzt nochmal Axel.
Ja, genau.
Bitte?
Jetzt hat Axel das Wort.
Verzeihung. Ich war jetzt eigentlich gerade fertig.
Das habe ich gesehen, aber ich wollte Axel jetzt nur noch mal die Möglichkeit geben, jetzt auch mal seinen Satz zu Ende zu sprechen. Entschuldigung.
Ach so, also eben, eine zumindest mir sehr stark aufgefallene Sache ist die zum Teil sehr sehr rassistische Wahlwerbung, die sie betreiben. In der eben noch bevor er jetzt aus dem Bundesrat rausgeflogen ist, gab es eben eine Wahlwerbung. Plakat Schweizer Landesumriss mit weißen Schäfchen drin und die mit den Hinterläufen ein schwarzes Schaf aus diesem Umriss herauskicken. Und später waren es dann irgendwelche schwarzen Raben, die sich mit dem Schnabel aus einem Korb mit Schweizer Pässen bedient haben, einfach rausgepickt. Also für solche Wahlwerbung ist diese Partei recht bekannt.
Und letztendlich wurde er aber dann abgewählt, weil das nicht angekommen ist.
Er ist, sagen wir so, durch einen, fast kann man sagen, Hinterhalt der anderen Parteien ersetzt worden durch ein Parteimitglied, das den anderen einfach lieber war. Und das hat dafür gesorgt, dass die SVP sich sogar aufgespalten hat.
Okay. Was mich sonst noch interessieren würde, ist Überwachungspolitik. Ist das ein Thema bei euch in den Mainstream-Medien? Wird das aufgegriffen oder wird das eher ignoriert? Interessieren sich die Schweizer dafür, dass das Internet jetzt stärker überwacht wird, dass wir eine größere latente Terrorgefahr haben weltweit? Oder sagen die sich, wieso, wir haben ja keine Truppen in Afghanistan wie die Deutschen. Was interessiert uns der Terrorismus?
Also ich habe das Gefühl, dass das Thema Überwachung in den Mainstream-Medien recht selten vorkommt.
Gibt es denn ein Terrorproblem in der Schweiz? Also wird das genauso hochgekocht wie hier in Deutschland oder eher nicht?
Oh. In Anbetracht dessen, dass mir nichts Ähnliches aufgefallen ist, würde ich sagen, eher nicht. Wendy?
Nein, also es wird nicht. Es wird nicht direkt mit Terror und so für zum Beispiel Videoüberwachung Werbung gemacht, sondern eher mit so Sachen wie Jugendgewalt und so. Da war neulich zum Beispiel eine Geschichte, dass im Bahnhof Kreuzlingen zwei Passanten verprügelt worden sind von drei Jugendlichen, also waren so zwischen 18 und 20. Die wurden halt über mit einer Videokamera dabei gefilmt. Und das war dann auch vor allem in den Boulevard-Zeitungen, also bei uns ist das der Blick, kann man mit der Bild-Zeitung vergleichen und so eine Gratiszeitung, 20 Minuten, war das unter anderem drin als, ja, und darum haben wir die jetzt schon erwischt. Ja.
Also so ein bisschen Werbung für Videoüberwachung.
Auch, wenn man so will, ja. Es gab aber dann auch kritische Stimmen, weil die, bei 20 Minuten konnte man da auch noch Kommentare schreiben. Und man sieht also schon, dass es die Leute eigentlich spaltet. Es gibt die einen, die sagen, ja, Videoüberwachung, das ist jetzt das verhindert so Zeug und so. Naja, haben wir ja gesehen, dass es eben das nicht verhindert hat. Zur Aufklärung des Falls hat es ein bisschen beigetragen, okay. Aber ja, und dann gibt es halt die anderen, die sagen, ja, noch mehr Überwachung und was auch ein Argument ist, was das alles kostet, die ganzen Kameras.
Und die Auswertung muss ja auch jemand machen. Ob das Personal nicht vielleicht auf der Straße besser eingesetzt wäre?
Stimmt, und da gibt es ja, glaube ich, auch inzwischen Studien aus London, eine der besten bestkameraüberwachten Städte der Welt, wo man halt gesehen hat, die Kriminalität hat sich nur verlagert. Im Grunde genommen ist die Stadt dadurch nicht sicherer geworden. Ich meine, die Kriminellen wissen jetzt, wo Kameras sind und nutzen halt die toten Winkel. Und ich glaube auch hier in Hamburg, wir senden hier aus Hamburg, die Reeperbahn wird ja auch ziemlich weit kameraüberwacht. Es ist inzwischen verboten, auf der Reeperbahn Flaschen, diverse Waffen bei sich zu führen. Trotzdem gibt es immer noch genug Kriminalität dort. Und die Polizisten sagen auch, ich habe da neulich einen gesprochen, das bringt alles überhaupt nichts. Wir müssen halt immer noch genauso häufig auf Streife gehen. Letztendlich hat es alles unser Steuergelder gekostet und also die Schweiz könnte es theoretisch besser machen, aber...
Also in Bussen und S-Bahnen hat es eigentlich in der Zwischenzeit fast überall auch schon Videoüberwachung, zumindest in allen moderneren Fahrzeugen.
Ja, und da gibt es ja auch eine Studie der Berliner Verkehrsbetriebe, die halt festgestellt hat, dass die ganze S-Bahn-Überwachung halt nicht dazu geführt hat, dass weniger randaliert wurde. Die Leute, die halt in S- und U-Bahn randalieren, die vermummen sich jetzt halt und dann sind sie auch nicht mehr zu identifizieren, zumal ja die Kameras auch sehr ungenau sind. Und letztendlich bringt das so nichts. Es hat eigentlich eher den gegenteiligen Effekt, weil die Leute sagen sich, wenn da jetzt jemand randaliert, wieso, der wird ja gefilmt, warum soll ich da jetzt eingreifen, warum soll ich jemand holen? Die gucken ja zu, also die Leute peilen das ja teilweise nicht, dass es halt Aufzeichnungen sind und keine Live-Überwachung. Und teilweise ist es schon vorgekommen, dass Leute halt nicht zur Hilfe eingeschritten sind, weil sie dachten, wieso, das wird ja gefilmt, das wird schon jemand sehen, da wird schon jemand eingreifen, warum soll ich mich darum kümmern, ich bin im Stress, ich gehe weiter, ich kümmere mich nicht drum.
Die Studie wurde natürlich von der BVG dann auch nicht als Anlass genommen, irgendwas abzubauen, sondern im Gegenteil, sie haben es dann begrüßt, dass alles so wunderbar wirksam ist, was sie getan haben und wollen die Maßnahmen noch ausbreiten. Das verstehe, wer will.
Wollte ich auch gerade fragen, hä?
Ja, so läuft das halt teilweise bei uns mit der Politik. Ja, ich hau dann nochmal kurz Musik rein und dann sind wir auch schon fast beim Ende der Sendung. Dann werden wir noch ein bisschen zusammenfassen und noch ein bisschen mit unseren Schweizer Radio-Kollegen die Sendung ausklingen lassen. Wir hören jetzt King of Pirates. Wir haben eben ein bisschen über die Piratenpartei gesprochen, deswegen habe ich das Stück rausgesucht.
Thank you.
Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ihr seid hier immer noch beim FSK. Wir senden in Hamburg über 93,0 und 101,4 im Kabel. Und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite per Stream weltweit empfangen. Das ist fsk-hh.org. Und wie ihr wisst, werden wir ja unsere Sendung als Podcast vertreiben. Und deswegen senden wir immer CC-Musik. Und da haben wir gerade gehört, King of Pirates von Intercontinental Music Lab. Und wie ihr schon gehört habt, war das heute eine wilde Mischung. Wir haben so ein bisschen Terroralarm, Kontrolle muss sein gesendet, vorher das 8-Bit-Lagerfeuer und wenn ihr euch das alles interessiert, wenn euch die Musik gefällt, ladet sie euch einfach runter. CC-Musik könnt ihr frei runterladen und nicht kommerziell nutzen und ihr müsst keine Angst haben, dass euch die GEMA verfolgt oder ihr irgendwie als File-Sharer bloßgestellt wird. Das ist Musik, die kann man also schön im Internet austauschen. Und bei mir in der Leitung ist immer noch sind immer noch unsere Kollegen aus der Schweiz vom Hackerfunk, Ventri und X-Ran, seid ihr noch dran?
Ja.
Wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt noch 10 Minuten Zeit, nochmal alles so ein bisschen zusammenzufassen. Und ein Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen wollte, sind die Zensurversuche hier in Deutschland. Das ist ja durch die Presse gegangen. Zensursula ist in aller Munde, dass wir über DNS sperren, den Zugriff auf Kinderpornografie verhindern wollen. Und die Kritiker sagen ja, dass man dadurch so ein bisschen die Augen vor der Problematik verschließt, weil Kinderpornografie findet ja nicht im Internet statt, sondern die findet im realen Leben statt. Und wenn wir halt diese Inhalte ausblenden, dann verschließen wir eigentlich die Augen davor. Und was man eigentlich machen müsste, ist, man müsste diese Server halt vom Netz nehmen und die Urheber halt verfolgen. Und da sagen die Gegner, ja, aber die Server stehen doch alle in Ländern, da haben wir keinen Zugriff drauf. Und da konnte man eigentlich das Argument schon widerlegen, weil die meisten Server stehen eigentlich in Ländern, wo es sehr harte Gesetze gegen Kinderpornografie gibt.
Deutschland zum Beispiel.
Genau.
Zum Beispiel.
Und da ist es eigentlich überhaupt kein Problem, diese Server abzuschalten. Und da gab es auch mal einen Versuch, weil es sind nämlich mal ein paar Netzsperrlisten aus Skandinavien geleakt. Und da hat man einfach mal die Betreiber angerufen und hat denen gesagt, eure Server werden gesperrt.
Also nicht die Betreiber der Sites selber, sondern die
Server
hosten.
Die
genau.
Hoster.
Die Hoster.
Genau, die hat man angerufen und die haben halt 0,nix das Ganze runtergenommen. Und was natürlich völlig unerklärlich ist, warum schafft unser BKA, warum schafft unsere Bundesregierung das nicht, die Gesetze, die wir schon haben, da sinnvoll einzusetzen? Warum brauchen wir diese Zensur?
Also ich kann mir das momentan auch nur so ein bisschen erklären, dass so ein bisschen Honeypot, ne? Also dass die Leute an diesen Stoppschildern vorbeikommen, die werden ja dann auch diese Stoppschilder ja auch gemonitort, wer darauf kommt. Und also was soll das sonst bringen?
Du schüttelst den Kopf. Also das Monitoring ist jetzt offiziell so halb gekippt, um uns ein bisschen zu befrieden als Netzgemeinde. Die offizielle Begründung des BKA, warum man die ausländischen Hoster nicht einfach anschreibt und sagt, hey, schaut doch mal da, das ist höchstwahrscheinlich illegal bei euch, lautet, dass man den Dienstweg beschreiten möchte, um nicht die nationalen Gefühle der Zielstaaten zu verletzen, weil man dann ja quasi die Polizeibehörde im Zielland umgehen würde.
Mhm, aber diesen Versuch mit den 60 Sites aus dieser geleakten Liste, das hat ein Privatmensch gemacht. Genau. Und der hat einfach eine Mail an den Hoster geschrieben und ich glaube, 58 von den 60 Sites gibt es nicht mehr.
Mhm. Also es gab mehrere.
Soll jetzt irgendwie praktisch Citizen Law Enforcement irgendwie stattfinden?
Weil das geht ja nicht. Das waren ja eigentlich nur Beispiele. Also es gab mehrere solche Versuche, zuletzt vom AK Zensur von Alva Freude, der einfach automatisiert diese Seiten von der Liste durchgegangen ist und geschaut hat, ob da Bilder drin waren im Quelltext. Also man darf ja nicht selber suchen, nicht selber schauen. Deshalb automatisiert und dann eben an die Abuse-Teams, der Provider Mails geschrieben hat, schaut doch mal, ob das da gegen eure Dings verstößt. Und hat auch innerhalb von wenigen Minuten von den meisten Providern positive Antworten bekommen. Einige haben gemeldet, dass es die Domains gar nicht mehr gibt oder dass da keine Inhalte mehr seien. Und es funktioniert also, das war aber eher so als Demonstration, hey, so kann man es auch machen.
Ja, und die Musikindustrie hat sich auch schon angemeldet, dass sie diese Mechanismen gerne nutzen möchte. Ich meine, das ist ja das Hauptproblem. Ich glaube, wir sind uns halt einig, dass keiner von uns irgendwie Kinderpornografie unterstützen möchte. Nein. Der Punkt ist nur die Sinnhaftigkeit von solchen Methoden. Also ob man wirklich sozusagen so eine technische Infrastruktur etablieren möchte, die im Endeffekt ja nicht nur darauf ausgelegt ist, Kinderpornografie zu unterbinden, sondern jegliche Art von Inhalt im Internet sozusagen im Endeffekt ausfiltern könnte. Und genau. Wenn man sich mal überlegt, wie vor ein paar Jahren sich noch alle über China aufgeregt hat, weil China jubiliert gerade und sagt natürlich, was habt ihr eigentlich, ihr macht doch selber alles sowas genau und versucht zu filtern, was die Leute sehen sollen. Und man muss sich halt einfach wirklich die Sinnhaftigkeit fragen. Also wollen wir sozusagen so ein System haben, was im Endeffekt so ein hohes Missbrauchspotenzial hat, was so wenig wirklich effektiv nützt, weil, also eine andere Zahl, die ich gehört habe, ist nach so einer Untersuchung, dass überhaupt das überhaupt auf Film oder Foto festzuhalten von Kindesmissbrauch ist unter 1% von den Sachen, die stattfinden. Das heißt also 99% wird überhaupt gar nicht dokumentiert auf Film oder Video, dass überhaupt Kindesmissbrauch stattfindet. Das heißt, das Problem ist ja eigentlich ein ganz anderes. Wie umgeht man die, also wie kann man solchen Leuten helfen? Wie kann man da so, und statt so viel Geld jetzt zu investieren, um dieses 1%, was man irgendwie dokumentiert, dann nochmal sozusagen, dass die Leute das auch nicht sehen dürfen und so. Und da gibt es ja so absurde Ideen, dass zum Beispiel Leute, die da zufällig drauf stoßen, so angefixt werden, die vorher halt nicht pädophil waren, plötzlich pädophil werden sollen. Also
dazu ganz interessant, es gab im Rahmen dieser neuen Gesetzgebung mehrere Initiativen, unter anderem das neue Kinderschutzgesetz, das unter anderem eben vorsah, dass das Jugendamt bei Berichten von Misshandlungen auch mal schnell vorbeischauen kann bei den Eltern und auch gleich eingreifen kann, ohne lange irgendwelche Dienstwege beschreiten zu müssen. Dieses Gesetz wurde gekippt, während das, wir sperren einfach mal ein paar Seiten, via DNS-Gesetz höchstwahrscheinlich jetzt nächste Woche Donnerstag beschlossen wird. Und es ist ganz richtig, dass die Diskussion leider jetzt sehr stark darauf abdriftet, ja, wir wollen ja auch keine Kinderpornos, aber diese Art Sperren ist ja doof. Wobei es eigentlich grundsätzlich darum geht, dass diese Infrastruktur einfach nicht geschehen darf. Denn sobald die da ist, es gibt schon Urteile, die sagen, mit Störerhaftung und so weiter vom LG Hamburg, dass man dann einfach so auf einstweilige Verfügungsseiten aus dem ganzen Netz in Deutschland quasi sperren lassen müsste. Und sobald diese Infrastruktur besteht, wird da ganz, ganz, ganz schnell eine sehr lange Schlange von Leuten stehen und einfordern, sperrt dies, sperrt jenes, wegen, weil.
Und da muss man sich mal überlegen, in der Form, wie das jetzt angedacht war, gibt es überhaupt keine Kontrollinstanzen, die sozusagen überprüfen, was überhaupt gesperrt ist. Es gibt überhaupt keine Mechanismen, das sollte deine Seite aus Versehen da, weil man weiß auch bei diesen Listen, die sowohl irgendwie aus Schweden kommen, die aber aus der Schweiz kommen, dass da auch irgendwie totale Unsinn sozusagen Zielpunkte drin sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und es gibt halt überhaupt keine Möglichkeit, das überhaupt erstmal zu verifizieren. Es gibt keine Instanz, die das kontrolliert, sondern es ist sozusagen das BKA, darf entscheiden, was da drauf kommt und nicht. Und das ist schon eigentlich, das hat wenig mit Demokratie zu tun und wenig mit Rechtssicherheit.
Auch der Richtervorbehalt, der eingefordert und eigentlich auch angedacht war, wurde dann plötzlich zu einem, ja, Richter können ja hinterher prüfen und ist jetzt mittlerweile auf, es wird ein unabhängiges Gremium geben, das die Sperrliste einsehen darf. Zurechtgestutzt worden.
Jetzt sind wir ja alle persönlich betroffen und vielleicht gar nicht objektiv. Was sagen denn unsere Schweizer Kollegen zu diesen Zensurgeschichten, die gerade in Deutschland ablaufen?
Boah, also ich glaube nicht, dass ich da groß eine andere Meinung habe und viel neutraler bin als ihr.
Also was wir eben aufgezählt haben, spricht dir aus dem Herzen sozusagen.
Ja. Dann, also was mich da immer noch oder was an was ich immer wieder erinnert werde, ist dieser Verein missbrauchter Kinder, also oder missbrauchter, misshandelter Kinder, dass der so als oder einer aus dem Vorstand das so schön gesagt hat, er fühle sich jetzt zum zweiten Mal missbraucht, Mogis. Diesmal von der Politik.
Ja, das war Mogis, der Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren, und Christian Balz hat sich da wirklich sehr ins Zeug gelegt auch, weil er eben aus der quasi Opferperspektive berichten kann. Wie ihr hoffentlich alle wisst, es gibt diese wunderbare Petition, die mittlerweile fast 120.000 Leute unterschrieben haben. Die läuft noch bis zum 16. Juni. Und nächsten Donnerstag ist dann auch die abschließende Lesung des Gesetzes zur Bekämpfung von bla bla bla. Deshalb noch einmal der Aufruf, bitte alle, zeichnet mit, geht raus, sprecht alle Leute, alle Bekannten an, und bittet sie auch mitzuzeichnen, erklärt ihnen die Problematik. Es geht jetzt wirklich darum, nochmal richtig ins Zeug zu legen. Unter zeichnemit.de gibt es alle Informationen und die Links zur Petition. Jetzt nochmal ranklotzen.
Genau. Ich muss dazu sagen, dass ja 60.000 Unterschriften schon ausreichen, dass die Petition halt im Bundestag besprochen werden muss. Wobei der Termin zur Besprechung erst nach der Bundestagswahl ist. Insofern hat das keine Auswirkungen mehr auf die Bundestagswahl.
Es geht hier aber wirklich mehr darum, ein Zeichen zu setzen. Also bisher wurde es immer abgetan, ja, das sind so ein paar Freaks und Nerds da im Internet oder das sind die ganzen Pädophilen, die da jetzt unterschreiben und unterzeichnen. Also es wird auf jeden Fall einen Unterschied machen, ob da jetzt 50.000 oder 100.000 oder 150.000 unterschrieben haben. Denn dann können wir wirklich sagen, da ist eine Masse
steht dahinter.
Genau. Das ist vielleicht mal ganz klar. Also der Nerd-Alert will auf keinen Fall Kinderpornografie unterstützen, aber man muss ganz klar sagen, es handelt sich hier um Mechanismen, die ein hohes Missbrauchspotenzial haben und überhaupt nicht das Problem beseitigen, sondern eigentlich nur aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängen.
Genau, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, geht auf akzensur.de. Das ist ein Verein, der sich aus dem CCC und aus dem AK-Vorrat gegründet hat und einigen anderen Leuten. Und die informieren sehr genau darüber, wie man die Sperren leicht umgehen kann, über das Missbrauchspotenzial und auch über die ganzen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel die geleakten Sperrlisten und was man halt sonst dagegen tun kann. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung.
Ich würde gerne noch eine kurze Sache erzählen, die ich gerade so mit einem halben Auge hier über meinen Computerschirm lese. Der Markus Becketal von Netzpolitik hat das gerade geblockt vor einer Viertelstunde. Und zwar ist in Frankreich von dem Verfassungsgericht dieser Gesetzespaket Hadopi jedenfalls jegliche Sanktionen entnommen worden. Also dieses Drei-Strike-Law, also wo man, wenn man dreimal beim File-Sharing erwischt wird, irgendwie sein Netz für lebenslang gesperrt bekommt. Das zum Beispiel ist heraus. Und ja, da sehen natürlich die Gegner, also jetzt in diesem Fall die Jungs und Mädels von La Quatuor du Net. Ich kann kein Französisch, sorry for that.
Hat sich gut angehört.
Feiern das natürlich ganz großartig jetzt. Ja, also wirklich, auch es gibt noch gute Nachrichten in dieser Welt.
Und wir haben auch noch Karlsruhe.
Ja, wir haben noch anderthalb Minuten.
Genau, dann sagen wir nochmal zu unseren Hacker
Kollegen,
Schwestersender oder vielen Dank für die Teilnahme.
Ja, gern geschehen, hat Spaß gemacht.
Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, den Thema für nächste eure Sendung vorzuschlagen oder kundzutun, besser gesagt.
Genau, macht mal Werbung für euch.
Also der erste Samstag im Monat.
19 bis 20 Uhr.
19 genau. bis 20 Uhr.
Und man kann euch auch per Stream empfangen, und stimmt das?
Ja. Richtig, ja. Uns gibt es auch per Stream live.
Sag mal eure Webseite.
Zum einen der von Radio LoRa und wir haben auch noch selber einen Stream aufgesetzt, nachdem in der ersten Sendung der Stream von LoRa ein bisschen überlastet war. Ja, die nächste Sendung wird über das Thema E-Mail sein, was man weiß und doch nicht kennt.
Bestimmt eine interessante Sendung. Also Leute, wenn euch das heute hier gefallen hat mit den Jungs aus der Schweiz, schaltet dort ein, hört mit und wir sagen auch Tschüss und danken fürs Zuhören. Einmal Tschüss an die Schweiz und
Tschüss.
Tschüss an Hamburg.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss an die Zuhörer.